SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Es ist der 3. Mai. Für viele wahrscheinlich ein ganz normaler Tag. Für viele andere allerdings ist dieser 3. Mai ein ganz besonderer. Denn heute feiern über 1,5 Milliarden Musliminnen und Muslimen weltweit das größte religiöse Fest des Jahres, das Zuckerfest, das Ende des Fastenmonats Ramadan. Dieses wichtige Fest im Islam dauert 3 Tage. Es wird gebetet, der Verstorbenen gedacht, Verwandte besucht und natürlich gefeiert und gegessen. Tausende feiern das Zuckerfest in Deutschland. Es gehört zur Alltagskultur. Aber nicht alle sehen das so. Viele Menschen aus der muslimischen Community erleben Rassismus, werden diskriminiert oder fühlen sich schlicht und einfach nicht gesehen. Auch Fatma Sagir hat diese Erfahrung gemacht. Sie ist 1976 als Tochter einer türkischen Gastarbeiterfamilie nach Deutschland gekommen. Heute ist sie Wissenschaftlerin und Autorin in Freiburg. Schönen guten Abend, Frau Sagir.
Hallo, guten Abend, Frau Oppenberg.
Wie wünscht man sich ein frohes Zuckerfest?
Das kommt auf die Sprache natürlich an. Auf frohes Zuckerfest wäre schon mal auf Deutsch.
Ja.
Man kann sagen gesegnetes Zuckerfest, auf Türkisch İyi Bayramlar oder Bayramınız Mübarek olsun und auf Arabisch İd Mubarak.
İd Mubarak, das kriege ich glaube ich gerade noch hin.
Sehr gut.
Sie sind in der Türkei geboren, in Hannover aufgewachsen. Können Sie sich an Ihr erstes Zuckerfest erinnern?
An das erste glaube ich nicht, aber meine schönsten Kindheitserinnerungen haben mit den 2 großen religiösen Festen des Islam zu tun, die eben auch in der Alltagspraxis von vielen Muslimen eine bedeutende Rolle spielen und auch im Sozialleben. Sie haben das so schön als Zuckerfest bezeichnet, das ist eine direkte Übersetzung aus dem türkischen Şekerbayramı, quasi ein etwas säkularer Begriff für die religiöse Bezeichnung des Eid al-Fitr oder manchmal als auch Fest des Fastenbrechens übersetzt. Ja, das sind wirklich meine schönsten Erinnerungen.
Zuckerfest deshalb, weil es vor allen Dingen für die Kinder toll ist, weil es dann endlich wieder was Süßes gibt.
Das und auch, weil man zum Fastenbrechen gerne etwas Süßes anbietet und an den Feiertagen, da ich aus einer türkischen Familie komme, ist das eine türkische Tradition oder eine Tradition aus der Türkei, dass man Gästen immer Süßigkeiten anbietet, wenn sie kommen und besonders eben an diesen Tagen wird das natürlich auch ein bisschen auf die Spitze getrieben.
Wie war das nun nach 2 Jahren Pandemie und Einschränkungen? Wie sehr haben die muslimischen Gemeinden das vermisst, dieses Gefühl des Zusammenseins?
Die muslimischen Gemeinden oder die muslimischen Menschen haben weltweit dieses Gefühl der Community und der Gemeinschaft besonders in dieser Zeit vermisst. Viele Menschen konnten auch ihre älteren Familienmitglieder nicht besuchen, an die üblichen Feste konnte man nicht feiern. Und man muss sich überlegen, besonders in Deutschland, auch durch die Migration bedingt, wohnen viele Familienmitglieder verstreut, zum Teil auch über die ganze Welt. Und manchmal kommt man auch nur an diesem Fest zusammen. Und das ist eben ausgesetzt gewesen. Und zu der Normalität versucht man wieder zurückzukehren.
Was ist wichtiger an diesem Fest, das Essen oder das Gemeinschaftsgefühl?
Das ist ja gar nicht voneinander zu trennen. Essen als Kulturgut, anthropologisch betrachtet für uns alle Menschen, ist ja immer in Gemeinschaft eine Besonderheit und entwickelt eben eine eigene Kraft. Und Essen ist ja auch sowas wie ein Memory Stick, ja, fürs Memory Making, also einfach um Erinnerungen zu schaffen und auch Erinnerungen zu transportieren, ist es so wichtig. Und besonders, wenn man nicht mehr in der Ursprungsheimat lebt, aus verschiedensten Gründen jetzt woanders eine Heimat hat, transportieren diese Speisen, Gerichte, Gerüche, Geschmäcker, ich denke, ein Stück immer aus dem Alten ins Neue. Und das macht es so besonders auch an diesem Feiertag, dass man da an das Alte anknüpft. Das ist ja gar nicht anders bei anderen Communities.
Also es ist ein Stück Heimat in der Fremde.
Das kann man durchaus so sagen. Man kann natürlich aber auch sagen, dass es generell einfach eine Erinnerung ist, wie beispielsweise an Weihnachten in bestimmten Familien immer dasselbe Gericht auch da sein muss, damit es einfach dieses wunderbare Gefühl aus der Kindheit nochmal evozieren kann.
Stichwort Weihnachten, das Zuckerfest wird ja oft mit Weihnachten verglichen. Gibt es tatsächlich Parallelen zu dem christlichen Fest?
Kulturanthropologisch, was so Bestandteile von Festen angeht, natürlich. Allerdings so theologisch eher nicht. Das ist ja auch in der christlichen Theologie oder in der christlichen Lehre nicht das höchste Fest. Das ist ja Ostern. Und in der Theologie bzw. in der Religionslehre gibt es ja noch ein anderes Fest im Islam. Doch hat es so wie Weihnachten, also diese soziale und soziokulturelle, dieser Stellenwert ist gleichzusetzen.
Nun können sich Praktiken, also selbst religiöse Praktiken, durchaus verändern über all die Jahre. Es gibt, habe ich gesehen, analog zum Adventskalender mittlerweile einen Ramadan-Kalender.
Ja, selbstverständlich. Religion ist ja nichts Fixes. Es ist ja fluide wie der Mensch, weil der Mensch diese Glaubenslehre, aber auch die Praktiken immer durch sein Handeln verändert, bewegt sich das auch mit uns. So entsteht ja auch Vielfalt. Das heißt, als Muslimin hier in Deutschland fällt es mir wahrscheinlich sehr leicht, dann einen Ramadan-Kalender für meine Kinder zu machen. Und vielleicht kennt man das in einem anderen Land überhaupt gar nicht, weil es da keine Tradition ist, wie
Sie als,
in den USA oder
Sie
so.
Sie als Kind haben das wahrscheinlich nicht gekannt, weil es da das auch noch nicht gab.
Nein, ich kannte das nicht. Das ist tatsächlich durchaus eine, aber auch so natürliche Entwicklung in der jüngeren Generation.
Also, ich höre raus, Sie finden das völlig okay, dass da sich religiöse Kulturen offenbar vermischen.
Das ist so komplett von meinem Werturteil frei, weil es einfach so ein organisches Werden ist. Auch alle anderen Feste, die wir hier feiern, aus verschiedenen Traditionen beeinflussen sich gegenseitig. Zumindest die abrahamitischen Religionen, also Judentum, Christentum, Islam, haben ja ähnliche Traditionen. Und dazu gehört das Fasten und auch die Praktiken, die es dazu gibt.
Es werden sicherlich einige widersprechen, aber würden Sie sagen, der Ramadan ist Alltagskultur in Deutschland?
Es ist auch in Ordnung, dass Menschen widersprechen. Das gehört ja auch zu einer pluralen Gesellschaft, dass wir eine Vielfalt und eine Bandbreite des Daseins und der Praktiken auch in Bezug auf Religion erleben und anerkennen. Und ja, für viele Menschen gehört es zur Alltagskultur. Doch die Sichtbarkeit oder die Anerkennung, dass es diese Praktik gibt, die ist natürlich noch sehr kontrovers und die führt zu einem Schattendasein. Also beispielsweise gibt es ja die schönen Internet-Memes, nein, auch kein Wasser, weil das quasi jedes Jahr wie in so einer gesellschaftlichen Amnesie, ach was, ist denn schon wieder Ramadan? Ja, und dann trinkt ihr gar kein Wasser. Und ich finde es sehr witzig, wie vor allem halt die jüngere Generation damit Humor umgeht und sehr viel Aufklärungsarbeit leistet.
Wie wichtig sind denn solche Feste für jetzt auch junge Musliminnen und Muslime, für ihre Identität?
Das kann man pauschal nicht so sagen. Für jene Menschen, die diese Feste praktizieren und für die das für ihre Identität wichtig ist, steht das natürlich im Vordergrund. Und für andere spielt es weniger eine Rolle, weil wir dürfen nicht vergessen, es ist ja nicht ein homogener, monolithischer Block, sondern es sind sehr viele Individuen, es gibt Szenen, Trends, Communities und für manche Menschen ist das sehr wichtig.
Ihre Eltern sind als Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Sie waren, Frau Sagir, die erste in ihrer Familie, die zur Uni gegangen ist. Und schauen wir mal noch kurz zurück. Bereits in der Schulzeit war die Klassenbibliothek ihr Lieblingsort. Man könnte meinen, ihre Eltern haben sie dorthin geschickt, aber nein, sie wollten ganz intuitiv Bücher lesen. Warum?
Bücher haben mir einfach so viel Freiheit gegeben, so viel neue Räume und neue Welten eröffnet. Auch eine unglaubliche Sicherheit und Geborgenheit, die ja die Welt um mich herum nicht immer so geboten hat. Ich bin zwar in einem kleinen Ort aufgewachsen, aber Bücher waren so das Wichtigste in meinem Leben als kleines Kind, ja.
In welchen Situationen haben Sie sich unsicher gefühlt?
Ja, das ist natürlich der Alltagsrassismus, der mir begegnet ist. Und selbstverständlich auch das, was man als Kind von dem mitkriegt, was die Eltern auch erleben. Man kann es natürlich nicht immer kognitiv erfassen. Aber auch so dieses, was diese erste Generation sehr oft sagt, ist Kopf runter und weitermachen, nicht auffallen. Und dennoch habe ich ja meine Eltern oft in so zwei sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten erlebt, also in einem Außen und in einem Innen. Und dort gab es natürlich so eine Art Unsicherheit. Aber auch, hier kommt ja auch die Rolle der Bibliothek oder der Bücher als auch ein Zugang, um ein soziales Milieu sozusagen zu verlassen oder beziehungsweise sich eine kulturelle Bildung anzueignen und damit dann auch zur gesellschaftlichen Teilhabe, da wir in Deutschland es immer noch so stark haben, dass die soziale Herkunft unsere Teilhabe bestimmt, war das für mich als ein Kind aus einer Gastarbeiterfamilie mit sehr wenigen finanziellen und ökonomischen und anderen Mitteln, war das für mich so, das hat mir einfach die Welt aufgemacht.
Aber war Ihnen das schon als Kind klar, dass Bildung, Sprache der Schlüssel ist für ihr, ja, ihre Anerkennung, ihren Stand dann in der Gesellschaft?
Das habe ich einfach schon in der 5. Klasse gewusst. Ich war 11 Jahre alt. Das ist auch etwas, weil meine Eltern uns das, wie sehr viele andere Eltern dieser Generation, als ein unglaubliches, fast moralischen Wert vermittelt haben. Bitte eine Ausbildung, ein Studium, damit ihr nicht wie wir in der Fabrik stehen müsst. Das wurde einfach so wie eine Binsenweisheit in uns reingeplompt. So. Und das wusste ich. Ich wusste auch, welche Schule in Anführungsstrichen die schlechte Schule ist und auf welche ich musste, um weiterzukommen. Mhm. Das habe ich gewusst tatsächlich, ja.
Wie ist das? Sie haben das gerade gesagt. Also das ist schwierig zu fassen als Kind, diesen Alltagsrassismus, den Sie erlebt haben. Ist einem das klar von Anfang an, dass es Rassismus ist, was man da gerade erlebt?
Ich denke als Terminus nicht. Allerdings, was man da ja auf einer emotionalen Ebene erfährt, ist ja an einem bestimmten Punkt, dass man anders ist und dass dieses Anderssein nicht gut ist. Weil Anderssein wird ja in unserer Gesellschaft im Grunde genommen total gepusht. Ja, individuell sein, anders sein. Doch mein Anderssein wurde mir vermittelt, das war gar nicht so toll. Oder meine Muttersprache, die sollte bitte nicht auf dem Hof erklingen, aber jemand, der englischsprachig war, muttersprachlich, das war dann in Ordnung. Mhm. Und diese unfaire Behandlung, da hört man als Kind ein Signal und das herausgestellt werden. Also diesen Außenseiterblick habe ich auch als Autorin nie abgelegt.
Nun ist es so, etliche Studien belegen, dass die Bildungs- und Aufstiegschancen von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte immer noch schlechter sind als von Menschen ohne Zuwanderungsgeschichte. Also sie sind seltener auf dem Gymnasium, überproportional häufiger auf Hauptschulen. Wo liegt der Fehler? Wir wissen das seit Jahren, wir wissen das seit Jahrzehnten und es ändert sich nicht. Liegt es an den Schulen, liegt es in den Familien, im Selbstwertgefühl der Personen, die sich eben dann vielleicht eine akademische Laufbahn auch gar nicht erst zutrauen?
In all dem, was Sie genannt haben und vor allem in erster Linie am politischen Willen, auch daran etwas zu ändern. Es ist ja nicht nur so, dass Kinder aus Familien mit Migrationsgeschichte betroffen sind. Wir haben ja hier so eine Überkreuzung, also eine Intersektionalität von auch Kindern aus Familien, die aus der sogenannten Arbeiterschicht kommen oder komplett bildungsfern sind und auch wenigen ökonomischen Mitteln, die ihnen auch gleichzeitig automatisch auch dieses kulturelle Kapital verwehrt. Das heißt, dort gibt es eben eine Verdichtung und da müsste es mehr politischen Willen geben. Man müsste als zweites die Ausbildung von Lehrpersonal dazu hin ausrichten, dass man der Pluralität und der Vielfalt, die wir in dieser Gesellschaft haben, gerecht wird und diese Sensibilität flächendeckend in die Lehrerausbildung nimmt und nicht nur am Engagement einzelner Lehrpersonen und einzelner Schulen einfach überlässt, sondern dass das einfach, es muss eine Aufgabe für unsere Gesellschaft sein, um halt in der Moderne im 21. Jahrhundert als demokratische, vielfältige Gesellschaft auch eine Fairness herzustellen und auch soziale Gerechtigkeit zu wollen. Da muss es eben diesen Willen auf breiter gesellschaftlicher und politischer Ebene geben, sonst funktioniert das nicht.
Sie haben es an die Universität geschafft, Sie haben Islamwissenschaft studiert, forschen heute rund um junge Muslime in der digitalen Kultur. Ich finde es bemerkenswert, dass Sie doch wieder zu diesen Wurzeln zurückgekehrt sind, auch in Ihrem Studium. Suchen Sie auch heute noch nach Identität oder Heimat?
Ja, ich finde es auch bemerkenswert. Allerdings gibt es da leider auch eine soziologische Erklärung für, dass Menschen, die ähnlich wie ich aus so einem Milieu kommen, erst einmal sogenannte identitätsstiftende Fächer studieren und als zweites ein Fach wählen, von dem sie denken, da wüssten sie mehr dazu. Ich kann dazu sagen, ich habe schon immer, auch als Kind wollte ich schon Autorin und Journalistin werden. Ich habe mich oft nicht getraut, den Sprung zu machen und habe eben das Sichere gewählt oder das auch, was sozial durch meine Familie auch eher verstanden wurde. Das heißt, es gibt eine Autozensur oder eine Selbstzensur, die wir aus all den Mini- und Mikroinformationen, die über uns in dieser Gesellschaft an uns herangetragen werden, zu unserem eigenen machen. Das ist das eine. Und das andere ist immer die grundsätzliche Frage, die ich mir auch immer als Schriftstellerin stelle. Was bewegt mich und wie kommt es, dass ich manchmal eben auch zu diesen Themen komme? Und was in der Forschung, warum ich da bin oder das gemacht habe, ist, weil ich mir aufgefallen ist, dass das anderen nicht auf diese Weise aufgefallen ist. Und ich bringe eben einen, ich möchte mich hier nicht über einen grünen Klee loben, aber ich bringe einen außergewöhnlichen Blick mit, den vielleicht jemand anders nicht hat, einfach durch meine Bildungsbiografie und durch meine Sozialisierung.
Sie sind Forschungsmitglied in der Kulturanthropologie in Freiburg. Eins Ihrer Forschungsprojekte, junge Musliminnen und Muslime in der digitalen Kultur. Worum geht es da genau?
Da geht es vor allem darum, wie sich junge Muslime im Bereich des Lifestyle und der Popkultur mit Identität auseinandersetzen und auch mit allem, was sie in dieser Gesellschaft bewegt. Vor allem eben auf Social-Media-Plattformen. Ich habe einen Schwerpunkt in meiner Forschung auf Instagram und auf YouTube, aber vor allem auf Instagram. Und da interessiert mich, wie sich diese jungen Musliminnen und Muslime selbst präsentieren und selbst repräsentieren und welche Art der Gesellschaftskritik sie üben.
Wie identitätsstiftend sind denn solche Plattformen wie Instagram und YouTube? Ich lache, weil ich einfach zu alt bin wahrscheinlich.
Das würde ich nicht sagen, Frau Oppenberg. Das Interessante eben ist, dass sich der digitale Raum versus der tradierten Medien, die wir kennen, dieser digitale Raum, diesen Menschen, die sonst eben in der Mitte und auch in der medialen Darstellung eher stereotypisierende Rollen eingenommen haben, dass dieser digitale Raum eine gewisse Autonomie diesen Menschen, diesen jungen Menschen angeboten hat. Und nicht nur jungen Muslimen, interessanterweise besonders auch Frauen, also generell, egal welcher weltanschaulicher Ausrichtung. Und im digitalen Raum, dadurch durch diese Medienpraxis, dass man einfach nur ein Smartphone braucht oder einen Laptop und sich einfach die App runterlädt und in der Einfachheit der Teilhabe und dieser niedrigschwelligen Zugangsmöglichkeit konnten sich junge Menschen so explorieren und ausprobieren und ausdrücken und großes Publikum zum Teil erreichen, was sie vielleicht jetzt nicht in den traditionellen Sendern oder so erhalten haben und selbstbestimmt sich selbst präsentieren und einfach sehr viel so auf dieser Palette der Identitäten ganz viele verschiedene Dinge ausprobieren. Mhm. Das macht es so reizvoll für die Menschen.
Also weil auch die Diversität in den klassischen Medien, im Fernsehen, im Radio, in den Filmen in der Vergangenheit einfach nicht oder zu wenig gegeben war. Jetzt haben sich ja aber die Medien, die diese Diversität auch auf die Fahne geschrieben. Es gibt auch immer mehr, so ist mein Eindruck. Oder sehen Sie das anders? Oder?
Also das ist richtig, was Sie beobachtet haben, dass natürlich jetzt alle eben Schlagwort Diversität dabei sein wollen, weil es einfach das ist, was diese Generation Millennials und Gen Z, also Generation Z sozusagen, bewegt. Aber was wichtig ist und was man nicht vergessen darf, ist, dass das erst durch die Aktivität und die Praktiken dieser jungen Menschen erst dieses Bewusstsein hergestellt worden ist. Das heißt, erst als es muslimische Bloggerinnen gab, erst als es Frauen und schwarze Autorinnen und so weiter, Aktivistinnen gab und alles, was eben nicht heterosexuell ist, erst als die in diesem digitalen Raum unglaubliches Publikum herangezogen haben, erst dann und auch durch, denke ich, Generationenwechsel in den traditionellen Medien- und Sendeeinrichtungen hat man auch verstanden, dass in der Gesellschaft sich etwas bewegt und weil eben unsere öffentlich-rechtlichen Sender vor allem eben diesen Auftrag auch haben, versucht man dem zu begegnen und man ist da noch am Anfang und ich bin optimistisch, manchmal bin ich auch sehr pessimistisch, aber generell hoffe ich eben auf diese jüngere Generation, die auch in den Redaktionen und so sitzt. Was ich mir natürlich noch mehr wünsche, ist, dass man mehr soziales Milieu durchmischt hat, dass also nicht nur aus der bildungsbürgerlichen Schicht Menschen in verantwortlichen Positionen sitzen, sondern durch die Bank weg. Also der SWR versucht da ja schon, sich zu öffnen und bietet Volontariate für alle möglichen Bildungsabschlüsse an, was ich ganz toll finde und macht da ja schon viel. Und das muss natürlich einfach weitergemacht werden.
Die Diversität, die Sichtbarkeit von Diversität ist das eine, aber ich habe das Gefühl, dass auch Rassismus sich immer diverser aufstellt. Also es gibt immer mehr antimuslimischen Rassismus. Der ist stark angestiegen seit dem 11. September, seit den islamistischen Anschlägen. Hat sich seitdem auch für Sie was geändert? Haben Sie seitdem diskriminierende oder rassistische Anfeindungen in einem höheren Maße erlebt?
Ich denke, besonders seit 2014, also Pegida.
Ja.
Seitdem sind viele Dinge so, wie man sagt, salonfähig geworden. Und schließlich sitzen diese Ansichten auch mittlerweile in unserem Bundestag als Partei. Und das Schlimme ist für mich, dass es so stark eben durch alle Gesellschaftsschichten in die Köpfe der Menschen gesickert ist oder dort Vorhandenes hervorgeholt hat. Und dass man auch große Plattformen diesen Ideen gibt, auch in Medien, weil man sich versucht, damit auseinanderzusetzen, nicht immer gelungen. Was es im Alltag macht, ist, dass es eine, ich nenne das ja auch einfach so Mikroverletzungen, dass es wirklich in die Seele sickert. Ich finde das sehr ermüdend und ich stelle fest, alle Menschen, die davon betroffen sind und andere, die sich damit auseinandersetzen oder hochsensibel darauf eben reagieren, nehmen das viel stärker wahr und machen darauf aufmerksam und gehen auch dagegen vor. Ich kann sagen, für die jüngere Generation ist Hanau ein Paradigmenwechsel und prägend. Und als ich aufgewachsen bin, waren das die Brandanschläge von Solingen.
Mhm. Fatma Sagi ist heute Abend mein Gast. Ihr Buch Alphabet der Sehnsucht ist vergangenes Jahr erschienen zum 60. Jubiläum des Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und der Türkei. Es ist eine Hommage an die Gastarbeiter, die das Nachkriegsdeutschland mit aufgebaut haben, die aber nie wirklich von der Gesellschaft in Deutschland aufgenommen wurden, weil sie sollten ja nur zum Arbeiten kommen und dann irgendwann wieder gehen. Viele sind aber hier geblieben. Auch Ihre Eltern, Frau Sagi, haben sich hier ein Leben aufgebaut. Diese erste Generation der Gastarbeiter gerät aber in Vergessenheit, schreiben Sie. Wann haben Sie das festgestellt, dass es so ist?
Ja, als mein Vater gestorben ist, habe ich das als erstes festgestellt, dass in Deutschland keinerlei Erinnerung an ihn existierte. Ich muss kurz mal warten.
Mhm.
Ja, ich habe ja mein Buch Alphabet der Sehnsucht, Texte zum Vergessen genannt. Und Alphabet der Sehnsucht heißt ja ein Gedicht in diesem Buch. Und danach habe ich eben auch das Buch genannt. In diesem Gedicht habe ich einfach lauter Begriffe und Wörter zusammen zu kleinen Erzählungen zusammengefasst, die so Teil des Alphabets dieser Erfahrung von vielen, nicht nur aus dieser Generation, sondern auch den nachfolgenden Generationen ist. Also vor allem kriege ich so Rückmeldung von auch ganz jungen Menschen aus der vierten Generation, die total erschütternd sind, wenn sie mein Buch lesen. Das war natürlich nicht meine Absicht, aber die eben auch sagen, sie können es oft nicht in einem Zug lesen, sie müssen das oft zur Seite legen, weil sie so betroffen sind und weil sie feststellen, dass sie dieses ganze Trauma, was die Eltern quasi aus der Trennung und aus dem nicht im eigenen Leben, sondern einfach in einem anderen Leben zu leben, dass dieses Trauma einfach irgendwie eingeatmet haben und bis sie das Buch in der Hand hatten, war ihnen das gar nicht so klar.
Mhm.
Und ich habe da ja sehr viel geschrieben und den Bogen gezogen von der Erfahrung der Elterngeneration und wie ich damit aufgewachsen bin, bis hin zu meiner eigenen Erfahrung. Und dieses, dass ich das als Alphabet der Sehnsucht bezeichnet habe, ist eigentlich Tom Hanks zu verdanken, der mal für seine Schauspielkunst gesagt hat, es ist so the vocabulary of loneliness. Das ruft der immer ab aus seiner Kindheitserfahrung. Und als ich das gehört habe, hat das so in mir gearbeitet und so bin ich eben zu diesem Titel gekommen.
Sie sagen, erinnern heißt anerkennen. Was bedeutet das für ja auch das Erinnern an die erste Gastarbeitergeneration?
Ja, ich habe ja gesagt, als mein Vater starb, kam ich ja von der Beerdigung aus der Türkei und es hat mich wirklich total umgehauen, dass ich wusste, der ist nicht mehr in Deutschland und es gibt auch nichts, was an ihn erinnert. Und Erinnerung bedeutet Anerkennung. Damit meine ich, dass wenn wir nicht vergessen, dass diese Menschen hier waren und dass wenn wir gegen die rechtspopulistische Ansicht, dass die gar nicht hätten hier sein müssen, weil hier ja schon alles aufgebaut gewesen war, dass man dagegen arbeiten muss. Und auch dieses Erinnerung bedeutet Anerkennung, meine ich natürlich auch, dass die heutige Generation diese Anerkennung für sich fordert, aber man einen Schritt zurückgehen muss und sagen muss, die kann ja nur erwachsen, wenn man das, was unsere Eltern geleistet haben, sieht und anerkennt. Ich habe ja einen etwas älteren ehemaligen Gastarbeiter mal interviewt für eine Podcast-Folge und der hat zu mir gesagt, nein, man sieht uns nicht, man hat uns vergessen und wir wollen nicht viel, wir wollen auch nichts geschenkt haben. Wir wollen einfach Respekt und das ist eben auch Anerkennung.
Wer muss denn diese Erinnerung aufrechterhalten? Ist die auch die dritte, vierte Generation der Gastarbeiterfamilien jetzt gefordert, die Großeltern auszufragen?
Diese Erinnerung aufrechtzuerhalten ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und auch natürlich eine politische Aufgabe, weil sie Teil der Geschichte der Bundesrepublik ist. Und wir sind ja sehr erfahren in erinnerungskulturellen Praktiken in Deutschland. Allerdings bisher eben nicht, was das angeht. Das wäre auf dieser Ebene ganz wichtig, dass man da ansetzt. Und auf der zweiten Ebene, was Sie eben angesprochen haben mit den Familien, das ist ja, da habe ich eben auch gemerkt, dass die Generation vergessen wird. Einmal, weil sie stirbt. Und das andere ist, weil man in den Familien nicht darüber gesprochen hat, über diese Erfahrung. Ja, auch über diese traumatisierenden Erfahrungen von Heimatverlust und auch Fremdheitsgefühl, aber auch eben sich als kleiner Arbeiter zu fühlen, der das macht, was der Chef sagt. Ja? Und ich spreche hier einfach aus der Erfahrung meiner Familie, weil es gibt sehr viele Menschen, die sagen, naja, es gibt ja auch Leute, die sich gewehrt haben. Das stimmt. Aber als Literatin möchte ich einfach in dieses tiefe Gefühl reinbohren von Einsamkeit und Verlust und möchte, dass andere Menschen sich damit verbinden, auch wenn sie selber weder eine Migrationsgeschichte haben, noch diese Erfahrungen haben. Weil ich denke, über diese Ebene, dass man über die Emotionen eine Verbindung herstellt, darüber hält man Erinnerungen auch aufrecht.
Ein erster Schritt des Erinnerns und damit auch des Anerkennens ist dann also, und das ist etwas, was ich allen, die jetzt zuhören, ans Herz legen möchte, die Lektüre Ihres Buchs, Alphabet der Sehnsucht.
Danke.
Geschrieben hat es die Freiburger Autorin und Kulturwissenschaftlerin Fatma Sagi, die heute Abend mein Gast war in SWR 2 Tandem. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Oppenberg.